Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Blome, altes Haus, wir treffen uns hier zur Aufnahme unseres ersten regulären Podcasts.
Und ich freue mich so sehr darauf.
Wirklich. Aber Sie sind ganz nackt. Ich meine, Sie sind ganz nackt. Sie haben gar keine Unterlagen dabei. Können Sie sich alles noch merken? Geht das noch in Ihrem
fortgeschrittenen Alter? Ich habe meine Unterlagen, das, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich Ihnen jetzt in den nächsten 30, 35, 45 Minuten links und rechts um die Ohren hauen werde, habe ich vergessen mitzubringen, aber ich habe es im Kopf und es geht noch. Es geht
gut. Okay, dann helfe ich Ihnen.
Ich krempel jetzt meine Ärmel hoch, von wegen nackt.
Ich helfe Ihnen ein bisschen. Wir fangen mal an mit dem Thema, was in diesen Tagen das, ich möchte sagen, Schlagzeilenbestimmende war.
Schon, darf ich eins noch dazwischen sagen? Sie können ruhig normal im Tempo sprechen. Sie können einfach ganz normal sprechen.
Wie, rede ich zu schnell, zu langsam?
Nee, zu langsam. Sie haben diesen Gedanken zum Auftanken.
Ich habe den bedächtigen Elmar Gunsch-Ton. Das ist doch irgendwie ganz schön. Viele Hörerinnen und Hörer erinnern sich nicht mehr an Elmar Gunsch. Googeln Sie mal, vielleicht finden Sie noch eine Sounddatei von Elmar Gunsch. Und gut, jetzt mal Spaß beiseite. Die Flüchtlinge, ja, also Kommunen und Länder beschweren sich beim Kanzler zu Recht darüber, dass er sie alleine lässt in der schlimmsten Flüchtlingskrise, die dieses Land je erlebt hat. Denn sie ist in Wahrheit schlimmer als die, an die wir uns vielleicht noch erinnern, wo Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das.
Die ist schlimmer? Das glaube ich nicht.
Was die Zahlen angeht, schon.
Ja, wenn man sie aufaddiert, ja. Aber das den zeitweiligen, und anders kann man es nicht nennen, mit guten Absichten und moralisch sehr hohen Motiven, aber letztlich zugelassenen Kontrollverlust, den, glaube ich, hat aus dem Jahr 2015, 2016, den hat das Land jetzt noch nicht erlebt. Ich glaube, auch so weit kommt es nicht, weil ja die Ukrainer in großer Zahl gekommen sind, eine gute Million, aber seit geraumer Zeit kommen fast keine zusätzlichen ukrainischen Kriegsflüchtlinge. Und man darf hoffen, dass diese Menschen, sobald es geht und sie wollen, auch wieder zurückgehen. Nee, wir reden in Wahrheit über die Asylsuchenden, die sprunghaft angestiegen sind in der Zahl. Und da hat dieser Flüchtlingsgipfel gerade gar nichts geliefert zu. Ich denke, ich sitze in der Zeitmaschine und höre die ganzen Versatzstücke der Jahre 14, 15, 16, Schutz der EU-Außengrenzen. Beschleunigte Verfahren, mehr abschieben, ein eigener Beauftragter.
Ich möchte trotzdem gleich dazwischen gehen, weil Sie hier auch schon wieder diese Opposition aufmachen zwischen den irgendwie guten ukrainischen Flüchtlingen, für die wir ganz viel Sympathie haben, die sind auch alle weiß und viele sind auch irgendwie christlich im weitesten Sinne, wenn auch orthodox, aber das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Und außerdem wollen die auch alle schnell wieder nach Hause. Und dann sind da noch diese anderen Flüchtlinge, die schon irgendwie ein bisschen anders sind, weil Moslems praktisch, ja, und Syrer, Afghanen, Iraker und so. Und mit denen haben wir eh größere Probleme. Ich rede jetzt aber ganz kurz mal aus der Sicht der Kommunen, ja, also praktisch ich als Landrat. Und da läuft das in den gleichen Topf, Herr Kollege. Denn die müssen alle irgendwo untergebracht werden. Die brauchen alle irgendwelche Schulplätze. Vielleicht wollen die auch alle Deutsch lernen. Vielleicht brauchen die auch einen Integrationskurs. Auch der Ukrainer muss erstmal lernen, wie man ohne nur mit Kartoffeln keine anti-ukrainischen Vorurteile.
Das sollten Sie sowieso bleiben lassen.
Also, keine Ressentiments, von denen gibt es auf allen Seiten schon genug.
Aber es ist natürlich, aus Sicht der Kommune ist jeder Mensch, den die Kommune in der Turnhalle unterbringen muss, dann eben einer möglicherweise zu viel. Das stimmt schon und das kostet auch ganz viel Geld, das ist auch richtig. Und trotzdem sind es natürlich zwei unterschiedliche Dinge, weil es unterschiedliche Regelkreise sind. Also, einen Kriegsflüchtling nehmen Sie auf, behandeln Sie, versuchen sie zu integrieren nach anderen Regeln und Bedingungen als einen Asylsuchenden, noch dazu einen, der dann gar kein Asyl bekommt. Guck an, der bekommt irgendeinen temporären Schutz, der muss nicht ausreisen, obwohl er ausreisepflichtig ist, weil man ihn auch nicht zurückbringen kann nach Afghanistan oder in den Irak oder wohin auch immer. Oder er hat keinen Pass mehr dabei. Sie sehen doch, und das Traurige ist, die Bundesregierung, dieser Bundeskanzler hat Monate gebraucht, das einzuräumen. Das System funktioniert nicht mehr. Dieses Asylsystem in Deutschland funktioniert nicht mehr und das europäische eben auch nicht. Und am Ende ist das deutsche Asylrecht, um jetzt mal hier einmal etwas steiler zu gehen, der pure Darwinismus. Die Leute, die das schaffen, die Märsche in die Boote, die ganzen schweinischen Schlepper erdulden und es dann auch noch gegen manche Polizeigewalt an manchen Grenzen schaffen, bis nach Deutschland und dann sagen, ich suche Asyl, die kommen durch. Und das ist Darwinismus. Und darum muss an diesem System was verändert werden.
Und deshalb wollen Sie dafür sorgen, dass auch die, die es schaffen, also dass es eben keiner mehr schafft, indem wir Zäune bauen, und die, die es geschafft haben, sofort wieder nach Hause geschickt werden in irgendwelche Asylzentren im Ausland vorzugsweise, wo dann ihr Antrag bearbeitet werden soll. Übrigens ein besonders charakterlurchiger und mieser Vorschlag, den inzwischen auch Cem Özdemir unterstützt, der Grüne, der in Baden-Württemberg Ministerpräsident werden will. Früher habe ich immer gesagt, die Grünen sind CDU minus Ausländerfeindlichkeit. Inzwischen bin ich mir selbst da nicht mehr so sicher. Es könnte einfach sein, dass die Grünen wie die CDU sind.
Das ist ja jetzt Parteigemöre. Aber Sie müssen doch erkennen, dass das System so nicht funktioniert. Darauf müssen wir uns doch einigen können. Ich meine, das war ja das Erschreckliche bei diesem Migrationsgipfel beim Kanzleramt, dass sich Bund und Länder noch nicht mal auf die Frage einigen konnten, haben die Bäume da draußen vor dem Fenster Blätter dran oder nicht? Also der Bund sagte, wir helfen auch schon, wir haben auch schon diese Pauschalen für Flüchtlinge, die zahlen wir ja schon aus. Und die Länder sagten, nee, tut ihr nicht. Wenn die sich darauf nicht mehr einigen können, dann ist das ganze Funktionssystem deutsche Politik zwischen Bund und Ländern natürlich auch völlig im Argen. Aber noch einmal, das ganze Asylsystem, da sind wir uns doch einig, funktioniert nicht. Was machen wir jetzt? Sie sagen, mehr Geld reinkippen.
Nein, schon. Ich sage das nicht. Ich sage, dass wir uns erstmal klar machen sollen, dass in diesem Jahr, ich glaube, annähernd 500 Leute schon ertrunken sind im Mittelmeer. Die genauen Zahlen kennen wir gar nicht. Die Perversion, die wir uns leisten als reiche europäische Gesellschaft, ist wirklich, die ist grenzenlos. Ja, für die Menschen ist die Welt überhaupt nicht grenzenlos, aber unsere Perversion ist grenzenlos. Natürlich müssten wir dafür sorgen, eine europäische Asylpolitik zu haben, die wir aber nicht kriegen, weil zum Beispiel unsere Bruderstaaten in Osteuropa, mit denen wir gemeinsam gerade die westlichen Werte verteidigen, davon gar nichts halten, denn die wollen diese ganzen Ausländer auf Teufel komm raus nicht haben. Nein, das ist auch so. Und was sollen denn die Griechen und die Italiener machen, auf die wir so schimpfen? Ja, die Italiener, die angeblich so ausländerfeindlich sind, die Griechen, die diese schlimmen Pushbacks machen, dass sie die Leute wieder rausschmeißen, aufs Meer hinaustreiben. Was sollen denn die Italiener und die Griechen machen? Da kommen die Menschen an. Und wenn die Italiener und die Griechen sagen, okay, wisst ihr was, wir kümmern uns um die und dann wollen wir die gerne weiterverteilen auf Europa, dann sagt aber der Pole, okay, ihr könnt die gerne verteilen, aber nicht bei uns. Und der Schwede sagt inzwischen auch, war vorher anders, aber inzwischen, ihr könnt die gerne überall hin verteilen, aber nicht bei uns. Das heißt, der Grieche und der Italiener findet gar keinen Abnehmer für einen Asylanten, wenn der überhaupt seinen Asylantrag auch genehmigt bekommen hat. Und er findet auch keinen Abnehmer für diese Menschen, wenn er sie irgendwohin zurückschicken will, weil dann haben die plötzlich gar keinen Pass und er weiß gar nicht, wohin damit. Das heißt, aus italienischer und griechischer Sicht ist es total vernünftig zu sagen, avanti tutti quanti, wir helfen euch, den Weg nach Norden zu finden, denn da wollt ihr sowieso hin. Das ist die Perversion dieses Systems. Und dafür sind die Deutschen genauso schuld, wie die Polen, wie die Franzosen, wie die Schweden, wie alle. Wir sind alle schuld.
Ich spreche ja auch gar nicht die Deutschen von der Schuld frei an diesem nicht funktionierenden System. Ich frage mich nur, wie kann man es besser machen? Und ist der derzeitige Zustand, du musst halt nur deutschen Boden erreichen und dann kriegst du ein Verfahren, das in aller Regel im Bleiben endet, also im Bleiberecht endet, im faktischen oder juristischen. Was können wir daran verbessern? Und ich glaube schon, dass das Signal, es nutzt nichts mehr, nach Deutschland zu kommen, weil es hier keine Asylverfahren gibt. Ich weiß nicht, ob das juristisch möglich ist oder verfassungsrechtlich möglich ist. Aber darüber wird man anfangen müssen nachzudenken, wenn die Zahlen so groß bleiben, wie sie sind. Um letztlich auch das Schlepperhandwerk auszutrocknen, das ja darin besteht, wir bringen euch bis nach Deutschland und dann habt ihr es geschafft. Wenn das Ziel, wenn man so will, in Frage gestellt wird, wenn das Ziel es gar nicht mehr verlohnt, diese ganzen Strapazen und so weiter und dieses ganze Geschäft am Leben zu erhalten, dann könnte sich ja vielleicht etwas ändern. Denn Sie wollen.
Darf ich noch mal eine andere Frage stellen?
Nein, ganz kurz. Da muss ich leider reingehen. Die Wahrheit ist doch, dann legen Sie doch mal Ihre Karten auf den Tisch, Herr Kollege. Sie wollen die Leute hier ungefähr so schlecht behandeln, wie sie in Syrien behandelt werden, damit sie sich gar nicht mehr auf den Weg machen. Denn darauf läuft es natürlich am Schluss hinaus. Weil was wollen Sie denn mit jemandem machen, der dann hier ist? Was wollen Sie denn mit dem machen? Mal angenommen, der hat dann keinen Pass mehr. Sie wissen gar nicht, wo Sie den hinschicken wollen. Dann schicken Sie den zurück nach Österreich oder wie? Dann zerbröselt Ihnen sozusagen die EU unter den Fingern. Das Problem ist doch, Sie kommen nicht daran vorbei, dass es gibt entweder eine europäische Lösung oder gar keine Lösung. Und wenn es die europäische Lösung nicht gibt, weil die Polen zu ausländerfeindlich sind und Entschuldigung, die ganzen osteuropäischen Länder tendenziell rassistisch sind, weil sie diese muslimischen Flüchtlinge nicht haben wollen,
die Polen haben sehr bereitwillig ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, weil sie ihnen kulturnah sind. Und sie wollen keine Flüchtlinge haben, die sie als kulturfremd empfinden. Das müssen sie mal wahrhaben, auch wenn das jetzt gerade nicht so in unsere komischen Erzählungen passen, die wir hier uns machen. Das ist aber die Realität, mit der sie zu tun haben. Das heißt, entweder finden sie eine europäische Lösung oder sie finden gar keine Lösung. Und das ist im Grunde das, was wir gerade die ganze Zeit machen. Wir versuchen, dieser Nichtlösbarkeit des Problems durch Weggucken irgendwie zu entkommen. Und wir zahlen den moralischen Preis, dass die Leute ertrinken,
da haben Sie ja völlig
die Tiere. Recht. Und es ist moralisch, Sie merken das, ich finde, es ist auch gar nicht so lustig, weil mich kotzt das echt an, was wir machen. Es ist echt schrecklich. Es ist furchtbar.
Also, dass wir es einfach nur hinnehmen und nicht versuchen, strukturell an die Wurzel zu kommen des Problems, dass die Menschen auf die Boote gehen, in die Boote gehen und dann mit den Booten ertrinken. Da sind wir völlig einer Meinung. Das ist ja nur, weil man Fragen ans deutsche Asylrecht hat, heißt es ja nicht, man hat ein Herz aus Stein. Und nur noch einmal, wie kann man Menschen, die übers Mittelmeer kommen wollen, nicht weil sie politisch verfolgt sind, sondern weil sie nur in Anführungsstrichen, großen Anführungsstrichen, ein besseres Leben sich wünschen, signalisieren, so läuft das nicht. Ihr müsst das meinetwegen in euren Herkunftsländern machen, ihr müsst das meinetwegen auch in den Transitländern machen und wenn es dann nicht klappt, dann müsst ihr da bleiben, beziehungsweise von da aus zurück in eure Heimat. Wenn man dieses Signal klarer setzen könnte, hätte man zumindest das Mittelmeer als Massengrab geschlossen. Und das muss es doch sein am Ende. Und ich bin ja nicht dagegen, dass Deutschland Asyl gewährt, Menschen Asyl gewährt. Ich habe nur das Gefühl, dass das deutsche Asylrecht dazu führt, dass jeder, der es physisch bis zu uns schafft, in irgendeiner Form bleiben kann. Und das war nicht der Sinn des Asylrechts. Das Asylrecht Deutschlands, dieser großzügige, großherzige Paragraph, Artikel im Grundgesetz, auch schon ein, zwei Mal geändert, der bezog sich auf politisch Verfolgte, nicht auf Leute, die nur, noch einmal in großen Anführungsstrichen, ein besseres wirtschaftliches Auskommen.
Ja, aber diese Debatte
müssen Sie zur Kenntnis nehmen. No,
nee, die Debatte führe ich aber nicht mehr mit Ihnen, weil wer aus Syrien kommt, aus Afghanistan oder aus dem Irak, will einfach sein Leben retten. Er will nicht eine wirtschaftlich bessere Zukunft. Das klingt so, als habe er bisher so ein kleines Einfamilienhaus mit einer Einautogarage und möchte aber noch eins haben mit einem Stockwerk mehr und einer Doppelgarage und so. Darum geht's für die Leute nicht. Es geht darum, ihr Leben zu retten. So, also das finde ich relativ politisches Thema.
Sie wissen doch, dass es häufig, um nicht zu sagen überwiegend, Menschen aus der Mittelschicht des jeweiligen Landes sind, die sich auch diese ganze Flucht und diese ganze Schlepperschweinerei leisten können. Wo ganze Familien zusammenlegen, um ein Nee zu schicken. Also ich finde, Sie müssen eben doch unterscheiden zwischen den beiden Gruppen von Flüchtlingen. Sie versuchen das Problem zu verwischen, indem Sie sagen, naja, es sind ja alles Kriegsflüchtlinge im weitesten Sinne. Das sind sie nicht. Ukrainische Flüchtlinge sind Kriegsflüchtlinge, ganz, ganz, ganz überwiegend. Und darum haben sie natürlich einen anderen Status und auch einen anderen, wenn man so will, europäischen Anspruch auf Solidarität als Menschen aus viel weiteren Entfernungen, die aus wirtschaftlichen, überwiegend Ach, Sie meinen, wirtschaftlichen
die Syrer Gründen. Sind keine Kriegsflüchtlinge. Das müssten Sie denen vielleicht dann nochmal erklären, dass sie nicht vor Krieg geflohen sind, die Leute, die hierher gekommen sind, als Assad-Schergen das Land in Schutt und Asche gelegt haben. Achso, das ist ein Bürgerkrieg, das ist kein richtiger Krieg. Mist, Pech
damals
gehabt.
Waren es Kriegsflüchtlinge.
Pech gehabt, es waren eure eigenen Leute, die euch zerbombt haben und nicht die bösen Russen. Hey, sorry, obwohl es waren ja auch die Russen, denn die haben ja geholfen, trotzdem keinen Krieg. Merken Sie nicht, dass ich bin kein Jurist, ich bin auch kein Völkerrechtler und ich will das Problem hier weder juristisch noch völkerrechtlich lösen, sondern ich halte das für unsere moralische Verpflichtung, dass wir das tun, was wir können. Nicht mehr, wir müssen nicht mehr tun, als wir können, aber das, was wir tun können, um dieses Doch. Leid zu lindern, das sollten wir auch machen.
Augstein, merken Sie nicht, dass Sie jetzt,
ja,
Sie graben sich doch selbst das Loch jetzt. Das verstehe ich nicht. Wenn Sie sagen, es gibt eine Grenze des Machbaren, auch bei der Moral, würden Ihnen jetzt die Kommunen antworten, schönen Gruß, Herr Augstein, die Turnhallen sind voll, wir sind an dieser Grenze. Und jetzt? Sagen wir ab morgen, wir nehmen keine Asylsuchenden mehr auf? Sagen wir ab morgen Grenzen zu? So wie das irgendwann mal Herr Söder und Herr Seehofer wollten. Und notfalls sagte Frau, wie hieß sie, Beatrix von Storch damals, schießen wir die Leute von den Zäunen, die wir vorher rund Nein. um Deutschland gezogen
das
haben.
Wäre, das würde bedeuten, dass sie glauben, dass sie der Boot ist voll Rhetorik glauben. Das
haben
der,
Sie doch gerade selber gesagt, es gibt eine Grenze.
Ja, aber ich glaube, von der sind wir
schon
weit entfernt davon, von der Grenze dessen, was wir hier leisten können. Das ist doch absurd. Das ist eine politische Debatte, die wir hier gerade führen.
Sie glauben, es gibt keine
Obergrenze. Sie können natürlich, Ich glaube nicht, dass alle Flüchtlinge der gesamten Welt Platz in Deutschland finden. Ich glaube auch nicht, dass alle Flüchtlinge der gesamten Welt hierher kommen wollen. Ich glaube, dass die Flüchtlinge, die hierher kommen wollen und die hier schon sind, von uns deutlich besser behandelt werden können, als wir das machen. Das glauben übrigens die Kommunen und die Länder auch. Deshalb haben sie sich ja mit der Bundesregierung getroffen zu diesem Gipfel und wollten, was wollten sie denn von denen? Die wollten vor allen Dingen mehr Geld. Es handelt sich hier offensichtlich um Probleme, die man mit Geld noch lösen kann. Nein. Von den Problemen rede ich, Herr Blume. Doch, doch, doch. Deshalb wurde ja auch 1 Milliarde zugesichert. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Natürlich geht es jetzt im Moment erstmal um mehr Geld.
Es geht kurzfristig um mehr Geld. Und ganz kurzfristig ist auf dieses Begehren ja auch geantwortet worden mit der 1 Milliarde, die die Länder jetzt bekommen für die Kommunen. Aber langfristig, mittelfristig geht es natürlich um die Frage, wie kriegt man das in den Griff? Können wir auf Dauer mit so viel Asylzahlen, Asylsuchenden zahlen?
Sie kriegen es nur in den Griff, wenn Sie es europäisch machen. Und dann sollten wir haben noch 1, 2, 3 Minuten für dieses Thema. Dann sagen Sie mir doch mal, Sie weichen dem ja einfach aus. Weil Sie auch wissen, dass das natürlich die eigentliche Krux an dem Thema ist. Es geht nur europäisch, aber europäisch geht es eben nicht. Deshalb ist das Problem, gehört zu denen, es gibt es ja auch im Leben, wir sind ja hier auch nicht im Kindergarten, es gibt auch Probleme, die sind im Prinzip deshalb nicht lösbar. Die muss man irgendwie aushalten und in die Zukunft immer weiter verlängern. Das hier ist ein solches Problem. Denn die Polen werden in absehbarer Zeit nicht bereitwillig ihre Türen und Tore öffnen für muslimische Integration. Denn sie wollen es nicht. Und die Ungarn auch nicht. Sie wollen es nicht.
Sie wollen es nicht. Ich glaube, dass das deutsche Asylrecht nochmal überarbeitet werden muss in die Richtung des Signals. Es nur bis hierher zu schaffen, reicht nicht. In der Hoffnung, dass dann mehr Menschen darüber nachdenken, ob sie das wirklich versuchen wollen. Also sich diesen ganzen Gefahren aussetzen wollen. Vielleicht ist das auch eine, wie soll man sagen, ein Signal auch an alle Schlepper, es lohnt sich nicht mehr.
Das ist echt pervers. Sie gehen davon aus, da muss ich wirklich doch nochmal intervenieren, Sie gehen davon aus, es handelt sich da um Leute, die sitzen da und denken irgendwie so, ja, so schlecht ist es ja in Syrien gar nicht, aber in Deutschland ist es viel besser. Hey komm, lass uns mal zu Fuß auf den Weg machen und irgendwie ins Schlauchboot steigen und übersetzen. Machen Sie sich das eigentlich gar nicht klar? Leute, die das auf sich nehmen, die dieses Risiko eingehen, denn die sind ja nicht blöd, die gucken auch Nachrichten, die wissen auch, wie groß ihre Chance ist, da zu ertrinken mit ihren Kindern und ihren Eltern und zuzugucken, wie sozusagen ihre Mitsassen da alle absaufen. Die kennen doch ihr Risiko und machen es trotzdem. Das müsste doch auch für sie ein Zeichen dafür sein, wie schlecht es diesen Leuten geht. Sie tun so, als wären die Verhältnisse hier ein Pull-Faktor, das praktisch so sich rumgesprochen hat in der Welt. Kommt nach Deutschland, hier geht es euch glänzend. Und dass dann auch Leute, die es zu Hause eigentlich gut aushalten können, das machen. Das ist pervers, Herr Blume.
Ich glaube, dass natürlich die Verhältnisse attraktiv sind. Sonst würden die Menschen ja nicht versuchen zu kommen, weil sie offenkundig attraktiver sind als daheim. Und jetzt ist die Frage, ob das quasi ein Funktionsprinzip sein kann für den Rest aller Tage. Und Sie sehen ja, und jetzt wechseln wir das Thema.
Ich möchte ganz kurz, letztes Wort zu dem Thema. Ich möchte, dass unsere Verhältnisse hier attraktiver bleiben als in Syrien. Ja, das möchte ich. Auch für Leute, die hier neu dazukommen.
Wenn Sie mit dem Gefälle, wenn Sie das so pauschal behaupten, dann können Sie dem Satz aber nicht widersprechen, dass sich jeder Mensch auf der Welt den Platz aussuchen kann, wo er leben möchte, und sei es Deutschland. So, und nun kommen Sie.
Es gibt eine natürliche Hürde, für diese Leute hierher zu kommen. Und zwar, das ist diese wahnsinnig aufwendige Fluchtroute. Wer das auf sich nimmt, hat bereits dadurch einen Beweis dafür angetreten, dass sein Anliegen, hierher zu kommen, dringlich ist und nicht irgendeine Convenience-Geschichte ist. Es ist Asyltourismus. Dieses schlimme Wort der Rechten bedeutet nicht, dass die Leute sich in die Schlauchboote setzen und versuchen, nach Norden übers Mittelmeer zu kommen.
Sie können auch versuchen, so eine Debatte komplett zu vermieden. Das ist wie Donald Trump.
Donald Trump. War das jetzt Absicht oder war das Professionalität? Bei Ihnen weiß man immer nicht genau.
Nein, ich meine, weil ich es gewollt habe oder nur so passiert ist.
War das unabsichtlich oder war das professionell? Man weiß es bei Ihnen nicht. Das überrascht mich immer wieder. Okay. Wir lassen das. Donald Trump, ja. Verurteilt im Zivilprozess 5 Millionen wegen, ja, ich weiß auch nicht, Sexual Assault. Obwohl es eigentlich war es ein Vergewaltigungscase, aber wurde dann umgewandelt in sexueller Angriff. Er hat vor 30 Jahren versucht, eine Frau sich ihr zu nähern in einer...
Es ist schön, dabei zuzugucken, wie sie aufs Glatteis gehen.
Nein, weiter, ich gehe nicht
weiter.
Wo sollte das Glatteis sein? Erklären Sie mal, was meinen Sie?
Ja, Sie hatten ja gerade versucht zu formulieren, dass die Frau offenkundig einen Sparren locker hat, wenn sie ihn anklagt.
Das wollte ich auf gar keinen Fall. Das ist ja interessant, wie kommen Sie auf die Idee? Jetzt wäre ich mal vorsichtig, weil wir sind hier live on tape und wir schneiden nicht. Sie hat ihn angeklagt, dass er sie bedrängt hat und sie wurde, die Jury hat ihr Recht gegeben und er wurde zu 5 Millionen Schadensersatz verurteilt. Punkt, Ende der Geschichte. Und die Frage ist, verbessert oder verschlechtert das seine Chancen, in Amerika Präsident zu werden? Und die kuriose Antwort ist, es verbessert seine Chancen. Erklären Sie mir das mal.
Naja, so wie ich Ihren suffisanten Einleitungsvortrag gefolgt habe, hatte ich auch das Gefühl, Sie haben das, halten das auch für einen politischen Prozess. In New York natürlich, wo wahrscheinlich 99,5% demokratisch wählen und eben dieselben 99,5% der Bevölkerung Donald Trump doof finden.
Ich glaube, ganz sachlich betrachtet, da erinnere ich mich an meine restjournalistische Identität. Wenn Donald Trump dem früheren amerikanischen Präsidenten, der umstrittenste Präsident seit Richard Nixon, wahrscheinlich umstrittener als Nixon sogar, in New York der Prozess gemacht wird, heutzutage in einem Sexualstrafverfahren, dann ist das wohl auch ein politischer Prozess. Ja, das glaube ich tatsächlich. Finden Sie das jetzt so eine irre Erkenntnis?
Das glauben Sie wirklich?
Ja, natürlich. Ja, das ist ein politischer.
Und natürlich ist die Frau nach New York gegangen mit ihrer Klage, anstatt nach Texas zu gehen, wo sie dann auch einen politischen Prozess, nur halt mit dem gegenteiligen
Nein, Ergebnis es hat in New York stattgefunden. Sie recherchieren Sie mal.
Ja, ich weiß, es ist in New York.
Und Goodman, ein Kaufhaus, was Sie vielleicht auch kennen. Sie waren ja vielleicht auch schon mal in New York. Da hat das Ganze stattgefunden vor 30 Jahren. Juristisch kann ich das nicht beurteilen. Es ist halt lange her, für 30 Jahre, das dann nachträglich noch zu beweisen, ist halt schwierig. Aber ich glaube, darum geht es für uns beide hier gar nicht. Wir müssen jetzt ja nicht bewerten, wie dieser Prozess war und ob der Richter oder die Richterin da gut oder schlecht arbeitet.
Natürlich müssen wir das bewerten, weil es ja Teil der politischen Auseinandersetzung ist.
Ich kann das aber nicht bewerten.
Und es ist Teil der Verschwörungserzählung von Donald Trump, dass das ein politischer Prozess sei. Und er ja deswegen automatisch unschuldig zu sein habe, weil es ja ein politischer Prozess gegen ihn, das arme Haschall, gewesen ist.
Das ist doch jetzt eine Definitionsfrage. Es ist in dem Moment, in dem er angeklagt wird, in so einem Fall, ist es ein politischer Prozess, denn er will ja wieder amerikanischer Präsident werden. Jetzt tun Sie doch nicht so bescheuert. Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst. Natürlich wird das dann automatisch zu einem politischen Verfahren. Das heißt doch nicht, dass die Richterin, so wie in der Türkei oder wie im Iran oder wie in Russland, politisch genehme Urteile fällt. Das traue ich mich überhaupt nicht zu sagen. Das weiß ich, keine Ahnung, das glaube ich auch nicht. Das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Das meine ich auch nicht. Ich meine, dass in einer Stadt wie New York, wo auf einen Republikaner 9 Demokraten kommen, sie eine Jury auswählen dann gegen Trump, die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt lauter Leute drin sitzen, die den Mann auch schon vorher gehasst haben.
Der Mann wird jetzt mit seinen eigenen Waffen geschlagen?
Herr Blume, nur um das nochmal klarzustellen, mein Mitleid für Donald Trump hält sich in sehr, sehr engen Grenzen. Ich gucke nochmal nach, es ist gar nicht vorhanden. Ich habe null Mitleid mit diesem Mann. Ich möchte auf ein anderes Thema hinaus. Ich möchte darauf hinaus, wie echt crazy es ist, dass er dann bei CNN interviewt wurde. Und hat die Journalistin ihm gesagt, oh, Sie sind ja jetzt ja verknackt zu 5 Millionen und so. Und seine erste Antwort war, ja, wissen Sie, und ich habe meine Umfragewerte angeguckt, die sind nach dem Urteil nach oben gegangen. Und da hatte er recht. Und was jetzt?
Ich finde, die Angst vor Donald Trump, beziehungsweise vor seinem Wiedererstarken in Umfragen und einem möglichen Antreten, beziehungsweise möglichen Wahlsieg, hysterisch. Der Mann hat einmal eine Wahl gewonnen, es ist ihm einmal geglückt und danach hat er alle Wahlen verloren, die er jemals danach noch, zum Beispiel, mit bestritten hat. Während seiner Amtszeit, nach seiner Amtszeit und so weiter und so fort. Ich finde es erschütternd, dass die Medien in den USA, ob das nun CNN mit den besten Absichten ist oder Fox News auf der Jagd nach verlorenen Quoten, denselben Fehler machen, wie zuvor den Mann als Teufel an die Wand zu malen, um dann zu sagen, huch, es ist der Teufel. Wenn er dann wirklich Gestalt annimmt. Ich glaube, der verliert die Wahl wieder. Soll er doch antreten. Von mir aus kann Donald Trump antreten. Der verliert sogar gegen einen demokratischen Besenstiel. Und zwar einen, der über 80 Jahre alt sein wird, wenn es soweit ist. Joe Biden. Und darum, was soll der ganze Mist?
Aber Besenstiel, der bleibt wenigstens stehen. Wenn Sie ihn in die Ecke lehnen bei Joe Biden, weiß man das inzwischen auch gar nicht mehr.
Doch, wenn Sie ihn in die Wand lehnen, bleibt er auch stehen.
Ich erinnere mich noch an Zeiten, als wir uns über die Sowjetunion lustig gemacht haben, weil da irgendwie... Weil man musste irgendwie so 85 plus sein, um ins Politbüro aufgenommen zu werden.
Erinnern Sie sich noch an Boris Jelzin, der volltrunken in einer Maschine saß und man wusste nicht, wie man ihn aufs Rollfeld, ich glaube es war in Irland bei irgendeinem Gipfeltreffen, wie man ihn volltrunken aus der Maschine runter aufs Rollfeld bringt, um ihn dann irgendwie ganz schnell zur Ernüchterung, Ausnüchterung zu bringen?
Gut, das ist jetzt irgendwie ihr alter Antikommunismus, der sich da Bahn bricht oder ich weiß, keine Ahnung.
Mein Anti-Alkoholismus, meinen Sie?
Ja, Anti-Alkoholismus. Ich wollte nur sagen, dass, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Sie haben mich jetzt aus der Spur geschossen. Boris Jelzin?
Was? Nein, aber finden Sie nicht auch, dass Donald Trump, zurück zu Donald Trump.
Ah.
Das ist doch, man sagen, warum haben wir so viel Angst vor dem Mann? Der gewinnt offenkundig keine Wahlen.
Darum geht's
hinterher
doch gar
nicht.
Hinterher
schickt er dann seinen Mob ins Kapitol, das ist schlimm genug.
Darum geht es doch gar nicht. Ich bin doch noch gar nicht so weit. Das ist mir schon wieder alles zu so. Sie sind so politisch. Das ist irgendwie langweilig. Lassen Sie uns doch mal für
journalistisch politisch. Das sollten wir rausschneiden, weil es keine gute Idee ist.
Lassen Sie uns doch mal
einen Podcast relativ früh zu sagen, in der ersten Folge zum Beispiel, das ist langweilig.
Ich finde politisch finde ich uninteressant. Ich möchte erstmal verweilen und mich wundern über den Umstand, dass dieser Mann in Amerika vermutlich höhere Chancen hat, gewählt zu werden nach so einem Urteil als vorher. Können wir an diesem Punkt nicht mal bleiben? Was ist denn eigentlich los mit Ihnen?
Es ist genau der Punkt, den Sie doch machen wollten, ohne es ausgesprochen zu haben. Es ist die Unterstellung im Lager Trumps, dass da in New York sowieso nur woke, linksliberale, kommunistische, was auch immer Menschen leben, die dann in die Jury geschickt werden und ihren armen Donald für irgendwas verknacken, das nichts mit der Realität zu tun hat. Das ist der Grund. Es schafft Solidarität.
Guck mal, Herr Blume, weder Sie noch ich wählen doch den amerikanischen Präsidenten. Wir sitzen hier als so deutsche Pappnasen und reden also über das, was da auf der anderen Seite des großen Teichs passiert. Es geht uns etwas an, denn es ist der amerikanische Präsident, und gleichzeitig geht es uns nichts an, weil wir können ihn ja gar nicht wählen. Das heißt, ich kann mich doch nur mit dem Thema beschäftigen, was mich daran betrifft. Und erstens finde ich es interessant, dass das Land, was so der Westen, ja, praktisch die Führungsmacht des Westens, die jetzt gerade auch in dem großen Systemkonflikt gegen Russland und der kommende gegen China, wo wir auf der Seite der Amerikaner sein müssen, offensichtlich, ganz offensichtlich als Gesellschaft und als politisches System in einem Ausmaß verrottet ist. Ich glaube, ich muss das mal so deutlich sagen, weil sonst checken Sie nicht, wovon ich spreche. In einem Ausmaß verrottet ist, dass wir uns das in Wahrheit gar nicht vorstellen können. Und Sie müssen so darüber hinweg gucken, indem Sie sagen, ja komm, ist doch scheißegal, dann tritt der halt an, der wird ja gar nicht gewählt, ist doch völlig wurscht, spielt gar keine Rolle und so. Sie müssen das irgendwie so beiseite rücken, weil das Ihrem politischen Programm entspricht. Meinem weltanschaulichen Programm entspricht es aber, darauf hinzudeuten, in welchem Ausmaß dieses Land eigentlich verrottet ist. Also was für ein, wie runtergekommen die sind. Also wirklich runtergekommen auf den Hund. Und deshalb, der nächste Punkt jetzt, deshalb bin ich Team Macron, der gesagt hat, die Europäer müssen sich künftig wohl dann doch jetzt endlich mal ein Stück weit selbstständig machen. Wollen Sie sich darauf verlassen, dass die Amis Trump nicht nochmal wählen? Das ist so eine ganz schön perverse Wette. Ich nicht. Dann möchte ich lieber mit Macron gehen, der sieht übrigens auch deutlich besser aus als Donald Trump, als
hat die Haare
mit dem
schön.
Wahnsinnigen dicken Sextäter, der vielleicht doch wieder ins Weiße Haus einrollt. Einreitet kann man ja nicht sagen, rollt.
Als guter Europäer bin ich natürlich sofort dabei, die Europäer zu stärken. Ich glaube nur, das sind halt alte französische, ganz alte französische, weit voreuropäische, Charlemagne, um nicht zu sagen gaulistische Träume, dass man
Können
sich
Sie das nochmal sagen? Das klingt ja sowieso berlinisch-französisch. Charlemagne, ich dachte, Sie waren mal in Frankreich, Mann. Können Sie nochmal sagen, jetzt mal richtig.
Ist Charlemagne
ein,
war richtig.
Ist ein Hörmedium, jetzt nochmal schön.
Charlemagne?
Oh, oui, Charlemagne. Aber ich sage, ich liebe es, wenn er Französisch spricht.
Ja, geht Ihnen eine kleine Gänsehaut.
Ja, bitte schön, nochmal. Ah, wie das ist, wie mit die Bier in die Bauchnabel. Spritzelt so schön. Also was?
Oh Mann.
Was denn,
also,
was denn?
Das sind gaullistische Träume von Herrn Macron, sich unabhängig von den Amerikanern zu machen, weil er den Amerikanern zutiefst misstraut und das quasi schon 300 Jahre am Stück. Und das finde ich viel zu einfach. Wir können jetzt sicherlich sagen, schöner wäre es, wir müssten uns nicht so weitgehend auf den atomaren Schutzschirm, auf die militärische Macht, auf die finanzielle Macht und die Bereitschaft zum Eingreifen in Krisen verlassen, wie wir das offenkundig müssen. Ich sehe nur nicht, dass wir das realistisch in absehbarer Zeit verändern werden oder gar vor dem Wahltermin in den USA. Das heißt, sie werden damit leben müssen, dass wir nur hoffen können, dass auf die USA weiter Verlass ist und parallel gerne unternehmen, was man unternehmen könnte, um die Europäer stärker zu machen. Nur so stark, dass sie die Amerikaner ersetzen könnten als globaler Player. Oder so stark, dass sie aus dem Dualismus USA-China ein Dreieck machen können. USA-China-EU. So stark sind wir halt.
Ich meine,
wirtschaftlich vielleicht mit 500 Millionen, knapp 500 Millionen gut zahlungsfähigen Konsumenten, aber doch bestimmt nicht politisch. Und daraus wird auch so bald.
Lustig. Es ist echt, ich meine, Leute entlarven sich ja immer. Das sind für Sie 500 Millionen zahlungskräftige Konsumenten. Ich hätte jetzt gesagt, das sind 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Das ist lustig, oder?
Naja, wirtschaftliche.
Das nur mal.
Warum Sie das denken, das nur mal, weil Sie keine Ahnung von Marktwirtschaft haben. 500 Millionen Konsumenten in einem Markt sind eine wirtschaftliche Macht.
Ja, ja.
Aber keine politische.
Ist
eben so. Nee. Ich habe Sie gefangen.
Die Frage ist doch: Halten wir fest an dieser Idee sozusagen der dualen Weltordnung, früher Amerika, Russland, jetzt dann Amerika, China, und wir müssen sozusagen, ob wir wollen oder nicht, ja, right or wrong, my country, müssen wir zu Amerika halten. Das ist ja im Prinzip die Scholz'sche Haltung, die er neulich auch nochmal bekräftigt hat.
Aber so ist es doch.
Und das ist eben dieser blöde, alte, wirklich griesgrämige SPD-Atlantizismus, der mir so auf die Nerven geht, wo man denkt, Mann, du hast echt den Schuss nicht gehört. Ich möchte auch gerne eine multipolare Welt. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Klingt jetzt ein bisschen lustig, klingt, als wäre ich jetzt hier so Henry Kissinger, der sagt so, Amerika muss jetzt, Jerusalem sollte, Peking darf nicht. Aber ich bin für die multipolare Welt, ja.
Ja, ich bin für mehr Sonnenschein in der Mitte von Berlin und Himbeereis für alle.
Zum Frühstück.
So. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, überschaubarer bleibt es, wenn es bipolar bleibt. Und jetzt ersetzen sich die Russen
bipolar ist ganz lustig. Unsere Welt hat eine bipolare Störung.
Ja. Also Sie haben recht, insofern als Donald Trump sicherlich borderline ist. Und trotzdem, ja, Sie haben, ja, wenn Sie es zuspitzen wollen, ist Donald Trump und die USA immer noch besser als der Versuch, wie Herr Macron, zu sagen, ach, wisst ihr, wenn sich die USA und China raufen, dann ist das nicht unser Problem, das ist deren Problem.
Siehst du, sehr schön. Also können wir vielleicht dieses Thema Trump einfach abrunden für unsere Hörerinnen und Hörer mit der Erkenntnis, dass Nikolaus Blome das gar nicht so schlimm findet, wenn Donald Trump gewählt wird. Erstens wird er nicht gewählt, und wenn er gewählt wird, ist es immer noch besser als...
Gucken Sie, wir ertragen doch Gerhard Schröder. Klatsch, die nächste über.
Wahnsinn.
Wir ertragen doch
Gerhard Schröder. Ist Schröder unser Trump?
Nein. Muss man sagen, doch inzwischen schon. Also punkto Borderline, Mann, es klappt wirklich. Das war jetzt nicht gewollt.
Er sieht ein bisschen so aus. Man muss dazu sagen,
gucken Sie
mal aktuelle Fotos. Das ist überhaupt nicht gemein. Wieso, man darf doch wohl über Frauen darf man so nicht reden, aber über Männer schon. Er sieht echt ganz schön.
Wieso darf man über Männer so reden?
Weil das so ist. Jetzt hören Sie doch mal auf. Aber er sieht schon echt ganz schön irre aus inzwischen. Er sieht so aus wie das Bildnis des Dorian Gray. Diese Geschichte, nicht, wo sozusagen alles Übel, was der Mensch macht, nicht in seinem Gesicht sich abspielt, sondern eben auf diesem Bild, was im Dachboden steht. Und er sieht halt aus wie das Bild des Dorian Gray. Es ist schon Wahnsinn, wie er so sich verändert hat.
Der Mann ist halt alt geworden.
Gazprom hat ihn gezeichnet.
Ich finde, also das Einzige, was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er jetzt älter ist als vor 10 Jahren. Ich finde, dass er kein Stück weiser geworden ist, sondern eher ein bisschen erratischer. Das finde ich bedenklich. Und letztlich,
also warum reden wir überhaupt?
War er nicht gerade in der russischen Botschaft und hat irgendwie gefeiert?
Er war in der russischen Botschaft zum,
das sind seine letzten
zum 8. Mai. Zum 8. Mai. Das ist immerhin der Anlass. Ist ja einer, da sollten wir Deutschen vielleicht doch ein bisschen vorsichtig sein, denn sie erinnern sich an den Zweiten Weltkrieg, den die Deutschen angefangen haben und der ohne die Opfer und das unermessliche Leid, was die Russen bereit waren aufzubringen, nicht so schnell beendet worden wäre.
Wissen Sie, was ich glaube?
Also Dankbarkeit an die Russen sozusagen für diesen Tag der Befreiung wäre immer noch angemessen gewesen. Absolut. Am 8. Mai. Das war hier in Berlin aber gar nicht dazu sehen.
Finde ich, haben Sie vollkommen recht. Und ich habe einen ganz verwegenen Gedanken. Man könnte den Russen, der Sowjetunion von damals, sehr, sehr dankbar sein für all das, was Sie gerade gesagt haben. Und gleichzeitig könnte man es vermeiden, jenem Mann die Hand zu schütteln, der bei jeder Gelegenheit gerade aktuell erklärt, dass die Ukraine alles Nazis sind und dass man sie deshalb vom Erdboden tilgen muss. Denn diesem Botschafter, hat er die Hand gereicht. Und ich glaube, es gibt einen Widerspruch zwischen Dankbarkeit für die Befreiung vom Narzissmus und dem Kotau vor einem ordensbehängten Sack, Entschuldigung, dem russischen Botschafter, der diese Propaganda wenn er könnte, jeden Tag im deutschen Fernsehen aufsingen würde.
Also man muss sagen, es ist jedenfalls in Schröders Vita vielleicht kein Höhepunkt. Unter Umständen ist es sogar auch der Tiefpunkt seiner Vita, dass er dort bei dieser Veranstaltung war, bei der sonst nur noch Egon Krenz war und ein AfD-Politiker.
Und darum finde ich vollkommen zu Recht, hat der Bundeskanzler sich um dieses
Gewissen... Übrigens nichts gegen Egon Krenz. Das meine ich jetzt ohne Sarkasmus. Mit dem habe ich immer ein langes Gespräch geführt. Der letzte Staatsratsvorsitzende der DDR, dem man zu verdanken hat, dass nicht geschossen wurde. Ohne Ironie jetzt nichts gegen Egon Krenz.
Ich bin nicht sicher, ob man es ihm zu verdanken hat. Aber sei es drum. Ich finde nur, das ist der Grund, wenn der Bundeskanzler bereit ist, sich so um Kopf und Kragen zu reden und sich so um Kopf und Kragen zu zeigen, wenn man so will, dann ist er auch nicht mehr der Altbundeskanzler, sondern der ist halt der Ex-Bundeskanzler. Und der braucht, und das ist ja der eigentliche Punkt, der braucht auch kein Büro, das aus meinen Steuergeldern finanziert wird.
Ist
der verrückt, hat doch genug Geld von
Gazprom. Der hatte ein Büro in Berlin. Als ehemaliger Kanzler. Und dann haben seine ganzen Büroleute ihm aber alle gekündigt, weil keiner mehr für ihn arbeiten wollte, wegen seiner Putin-Verquickungen. Aber das Büro gab es immerhin noch. Und er hatte auch einen Fahrer und so. Und dann wurde ihm das eingestellt, diese Zahlung. Und dagegen hat er dann geklagt. Ja, wir sind ja hier auch
und Stuttgart. Und er hat verloren.
Auch ein Informationsmedium, Herr Blome, deshalb informiere ich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer darüber, vielleicht wissen Sie das ja gar nicht. Er hat geklagt und verloren. Ja, und ist das eigentlich okay, dass er verloren hat?
Das ist selbstverständlich. Was macht er denn für uns? Er macht was gegen uns.
Also er soll das Büro nicht haben, finden Sie. Er braucht kein Büro.
Es ist gar, also sagen wir mal so, ich glaube, also A, braucht er es nicht und B, hat er es verwirkt, selbst wenn er es brauchen würde. Er hat es verwirkt.
Ja, das ist doch interessant. Ich finde das ganz interessant. Das ist so wie mit Wolf damals. Ja,
wo, das lenken Sie doch nicht ab.
Nein. Es ist das gleiche Thema. Nein, dass man sagt, wenn der ehemalige Amtsinhaber sich als irgendwie unwürdig herausstellt, dann beschneidet man ihm seine Amtsprivilegien oder das, worauf er irgendwie Anspruch sonst gehabt hätte. Bei Wolf ging es um den Ehrensold. Ja? Der Ehrensold, den ihr ihm verwehren wollt, das war sozusagen damals das Wolf-Problem. Und hier geht es um dieses Büro. Und ich finde es total crazy, das so zu machen, denn ehrlich gesagt, er hat das Büro bekommen, nicht weil er so ein guter Mensch war oder keine Ahnung, sondern weil er Bundeskanzler war. Und daran ändert sich ja mal gerade gar nichts.
Ja, aber der Bundeskanzler, und das begreifen Sie nicht, der Bundeskanzler hat nach Ende seiner Amtszeit, wenn man so will, eine nacheilende Verhaltenspflicht. Also er muss sich so verhalten, wie es einem ehemaligen Bundeskanzler würdig ist, nach landläufiger Meinung. Nach ebenso landläufiger Meinung käme man zum Schluss, das tut der Bundeskanzler Gerhard Schröder AD nicht. Deshalb würde man ihm jetzt nicht aberkennen und ihn quasi aus den Geschichtsbüchern tilgen, aus allen Fotos rausschneiden, so wie das in der Sowjetunion der Fall gewesen wäre. Das wohl jetzt nicht. Aber wenn er nicht bereit ist, auch nur das Minimum dessen zu tun, was man von einem ehemaligen Bundeskanzler erwartet, dass er es tut oder dass er es wenigstens unterlässt, dann müssen wir ihn auch nicht behandeln wie einen ehemaligen Bundeskanzler, was diesen einen Punkt angeht, nämlich seine finanzielle Ausstattung. Noch dazu schwimmt er in Kohle, was Sie, und ja, das ist das Einzige, was ich sagen würde, an seinem Rotweingenuss in seinem Gesicht ablesen können.
Darum geht es doch gar nicht, ob er in Kohle schwimmt oder nicht. Das ist eine Frage der Würde des Staates. Es ist interessant, dass Sie das gar nicht begreifen. Aber wir sind ja auch hier, um grundsätzliche Dinge nochmal klarzuziehen. Es geht letztlich nicht um Gerhard Schröder. Es geht um die Bundesrepublik Deutschland und wie ernst sie sich selber nimmt in solchen protokollarischen oder Ehrenfragen, keine Ahnung. Ich meine, er hatte, nur als ganz kurz, er hatte 4 Personalstellen, die hat er jetzt eben nicht mehr. Angela Merkel hat zum Beispiel im Moment 9, wo man sich auffragt, so, warum braucht die eigentlich 9 Leute?
Sie wird es rechtfertigen müssen. Das ist übrigens ein Nebeneffekt dieses Urteils. Sie wird es rechtfertigen müssen. Das war vollkommen okay.
Er hatte halt 4, die hat er jetzt nicht mehr. Das Ganze ist deshalb interessant, das wusste ich natürlich vorher nicht, das habe ich jetzt dann alles gelesen, es gibt dafür gar keine gesetzliche Regelung. Das macht man irgendwie so. Ja, dann kommt das Zimmer, kommt dann von der Fraktion und die Stelle kommt irgendwie aus dem Kanzleramt und irgendwie wird das so gerüttelt und geschüttelt. Es nennt sich nämlich Gewohnheitsrecht. Das gibt es seit 1967, haben alle ehemaligen Bundeskanzler diese Büros und diese Ausstattung, und gegen das Gewohnheitsrecht vorzugehen, er hat die Klage übrigens verloren, weil das Gericht gesagt hat, wir sind in dem Sinne gar nicht zuständig. Du hast den Falschen beklagt, sozusagen. Quasi hat er verloren aus formalen Gründen. Er hat aber nicht verloren aus inhaltlichen Gründen. Das heißt, er hat
hingewiesen. Sie mir jetzt den ganzen Wikipedia-Eintrag vorlesen?
Nein, er hat hingewiesen auf ein Problem, was besteht, nämlich, dass es sozusagen nicht geregelt ist. Und es gibt ein Gewohnheitsrecht. Und ich sehe nicht ein, warum man ihm das verwehren soll. Nur weil er sich plötzlich so verhält, wie es Ihnen nicht gefällt.
So.
Das wäre geschmäcklerisch. Sie sagen, der Schröder, ne, dem finde ich das nicht okay, was er da macht.
Ich finde, das ist, es gibt schon eine Frage jenseits von Geschmäcklertum. Und in Wahrheit, damit kommen wir zum Schluss der heutigen Sendung, würde ich sagen, in Wahrheit es ist doch nur der Stellvertreterkrieg einer immer noch russophilen Minderheit, die sagt, unser Mann ist Gerhard Schröder und der darf nicht verlieren. In Wahrheit tragen wir doch hier aus, wie müssen wir gerade mit Kreml und mit Russland umgehen.
Lustig, dass Sie von der russophilen Minderheit sprechen. Es ist das Ausholen und Zutreten einer russophoben Mehrheit. So würde ich sagen. Wir haben immer schon in Westdeutschland eine ganz starke Russophobie gehabt und die bricht sich jetzt hier Bahn. Vielleicht auch mit einer gewissen Begründung im Hintergrund.
Ah, Sie wären also bereit? Ich meine, das ist doch eine, wie soll ich sagen, versöhnliche Note, auf der wir enden können. Sie wären sogar bereit, Sie, Augstein, zu sagen, Russland hat einen Krieg angefangen, ohne Sinn und Verstand, und Kreml-Chef Wladimir Putin ist ein Verbrecher.
Bestand da irgendein Zweifel, dass das meine Haltung ist? Finde ich interessant. Da haben Sie meine Artikel nicht gelesen, Herr Kollege. Machen Sie das doch einfach nochmal. Ich schicke die Ihnen gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.